Ja, hallo Christian, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst und Rede und Antwort uns hier stehst in Frankfurt. Vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Ja, heute wird es vor allem um das Thema Privatbank gehen und Asset Management. Wir werden erstmal durch deine Vita gehen, was du gemacht hast, wie du da hingekommen bist. Sehr, sehr spannend auch, sehr, sehr viele Stationen. Vielleicht magst du dich selber auch einmal kurz vorstellen, welche Stationen du durchlaufen bist und ja, was für einen akademischen Werdegang du durchlaufen bist.
Ja, vielen Dank, Nikolas, vielen Dank, Moritz und Max. Ich freue mich auch, hier dabei zu sein. Insbesondere, also ist das so eine Passion, auch, sag ich mal, jungen Studenten zu helfen und auch Rede und Antwort zu stehen. Ich mache das auch, sag ich mal, privat, dass ich da so ein paar Leute als Sparringspartner zur Verfügung stehe, das nur am Rande. Ja, also mein Lebenslauf ist ein bisschen ungewöhnlich, für einen Banker, weil ich habe ursprünglich mal Physik studiert an der TU Clausthal. Ich habe früher Skilanglauf als Leistungssport gemacht. Das war auch der Grund, wieso ich dann in Clausthal erstmal geblieben bin, dort an der Technischen Universität. Habe dann Teile oder während Teile meines Studiums auch noch, sag mal, Leistungssport getrieben, wobei ich dann so langsam dann ausgestiegen bin. Habe damals auch eine Sportsoftwarefirma gegründet, also war sozusagen als Entrepreneur schon ein bisschen oder Startup-Investor, nicht Investor, sondern Startup-Founder unterwegs, wenn man so will. Und bin dann eher zufällig in den Finanzbereich gekommen. Und zwar hatte meine Schwester ein Au-pair-Jahr gemacht bei einer Schweizer Familie. Der Vater war im Banking Insurance, also Versicherungsbereich unterwegs und hatte mir mal gesagt, oh, da gibt es so Leute in New York, die Quant sind, also die quantitativen Hintergrund haben, mit Derivaten arbeiten, und damals wusste ich gar nicht, was Derivate sind. Habe mir damals den John Hull sozusagen als Buch gekauft, ein bisschen drüber gelesen und war eigentlich dabei, nach dem Studium wollte ich in Richtung, sagen wir mal, Doktor gehen in die USA, hatte da auch schon ein Programm oder mich beworben, hatte das Angebot bekommen. Und habe gedacht, okay, bewirbst du dich trotzdem mal so ein bisschen in der Industrie? Und dann hatte mich bei Arthur Andersen beworben. Und das wurde dann auch mein erster Arbeitgeber, weil die mir sofort ein Angebot gemacht haben. Damals mit dem Dr. Hans-Peter Deutsch, der damals eine neue, komplett neue Gruppe ins Leben gerufen hat. Financial Risk Consulting Gruppe, die sozusagen Firma ist heute Define, also ist nach dem, sozusagen, nach dem Auflösen von Arthur Andersen dort aufgegangen. Sehr erfolgreicher, sag ich mal, Mittelständler, Hidden Champion im Consulting-Bereich, mit vielen Mathematikern und Physikern. Und so bin ich im Prinzip ins Banking erstmal gekommen. Ja.
Ja, und der Wechsel quasi des Studiengangs auch hin zur Finanzmathematik an der Universität von Oxford kam dann auch durch den Input des Investmentbankers aus der Schweiz, oder aus welchem Grund
Nee,
hat sie sich entschieden dann, weil Physik ist ja schon eigentlich eine Naturwissenschaft, und die meisten wollen ja auch Naturwissenschaftler werden, und Finanzmathematik ist ja ganz typisch dann, um auch im Banking einzusteigen. Ja, wie kam es dann dazu und wie gestaltete sich dann auch der Bewerbungsprozess in Oxford? War es sehr schwer, da reinzukommen? Hatten Sie da Empfehlungen von Professoren oder wie haben Sie das gemacht?
Die vielleicht zwei Sachen. Also A, bin ich jetzt nicht der typische Physiker in dem Sinne, also ich habe nicht theoretische Physik, sondern praktische gemacht. Und ich war damals schon sehr an, sag ich mal, praktisch relevanten Verfahren interessiert. Also ich habe Photonenkorrelationsspektroskopie gemacht, wo man im Prinzip mit Laser auf Suspensionen sozusagen schießt und aus dem Streubild zurück auf die Partikelgrößenverteilung rechnet. Und das habe ich mit Verfahrenstechnikern zusammen gemacht. Also immer sehr praktisch orientiert. Das war Nummer eins. Nummer zwei, ich habe Physik gemacht und habe dann bei Arthur Andersen angefangen. Und Arthur Andersen hat damals unter dem Hans-Peter Deutsch ein Programm initiiert, wo man parallel zum Job in Oxford studieren konnte. Und das war also super, das gibt es immer noch. Die waren wahrscheinlich zusammen, also der hat das mit dem Paul Wilmot und Jeff Devine gemacht, sehr renommierte, sag ich mal, Professoren in Oxford, die dieses Programm neu mit dem mathematischen Lehrstuhl da auch initiiert hatten. Und das wurde im Prinzip gefördert. Natürlich gab es eine Bewerbung, ein Auswahlverfahren. Da bin ich dann ja durchgekommen, wenn man so will, und habe dann auch ganz gut abgeschlossen. Für mich war das, da können wir ja nachher nochmal drauf eingehen, ich hab das so ein bisschen als intellektuelle Herausforderung gesehen. Ich habe auch früher schon mal so mit Bonds, also Anleihen gehandelt, ein bisschen Aktien. Aber Derivate waren dann spannend, so als eine intellektuelle Herausforderung. Ich sehe das mittlerweile, habe ich dann ein bisschen andere Perspektive drauf. Also da entwickelt man sich auch während der Karriere, auch durch die unterschiedlichen, sag ich mal, Stufen, durch die ich gegangen bin. Aber so ist das zustande gekommen mit Oxford. Und das war ein Programm, was ich dann während meiner Zeit in Nomura, während der Zeiten bei Arthur Andersen und dann nachher, Abschluss war dann sogar, als ich in London war, bei Nomura, noch zu Ende geführt hatte.
Und weshalb sind Sie dann im Trading eingestiegen bei Nomura? Also wie kam es dazu? Das ist ja auch mal total noch ein anderes Feld wie bei Arthur Andersen.
Als ich in der Gruppe gestartet habe, 1997 war das gewesen, da war ich der zweite oder dritte Mitarbeiter bei Arthur Andersen in der Gruppe und die ist unheimlich schnell gewachsen. Also wir waren 100 Mitarbeiter, glaube ich, in 2001. Und ich habe dann relativ schnell zwar viel Verantwortung übernommen, war aber auch in einer Rolle, wo man dann, sag ich mal, Projekte verkauft, Projekte managt etc. Und das war mir ehrlich gesagt ein Schritt zu schnell. Also jetzt mal aus karrieretechnischen Gründen hätte man sagen können, naja, wieso bist du nicht gleich Manager-Partner geworden? Mir war es aber zu früh, weil ich gedacht hatte, du musst eher nochmal so ein bisschen so die Grundlagen. Dann hatte ich auch eine Affinität für, ich sag mal, Structuring Trading entwickelt über die Zeit. Und hinzu kam, dass meine Frau damals für Procter & Gamble gearbeitet hat und die Möglichkeit hatte, auch nach England zu gehen. Dann haben wir gesagt, okay, dann versuchen wir es mal. Ich habe mich ein bisschen beworben und habe damals ein Angebot von Goldman Sachs und Nomura gehabt. Habe dann, heute würde man sagen, wieso hast du Nomura genommen? weil ich im Prinzip ein bisschen Respekt hatte, ehrlich gesagt, für Goldman Sachs. Okay, du gehst nach London, willst du gleich Goldman Sachs machen? Ärgert mich auch im Nachhinein gar nicht, weil Nomura war eine super Erfahrung und ich habe da unheimlich viel gelernt und bin so im Prinzip erst, sagen wir mal, das erste halbe Jahr, dreiviertel Jahr so als Quant da reingekommen, also jemand, der quantitativ den Structuring Desk mit unterstützt hat, habe dann im Structuring gearbeitet und dann relativ schnell ins Trading gegangen.
Vielleicht für die Zuhörer auch, wie kann man sich das vorstellen, wie funktioniert so ein Karrieresprung, vielleicht dann aber auch so ein Wechsel hin dann zum Trading, da ist ja doch noch ein komplett anderer Ansatz ist. Du meinst, du hast über das Quant gemacht.
Also zwei Sachen vielleicht, die man auch so ein bisschen mitgeben kann. Erstmal, ich mache es mal an einer Anekdote fest, die ich nie vergessen werde, die mich auch so ein bisschen geprägt hat. Der erste Tag, als ich in London angefangen habe, komme ich aus der U-Bahn-Station St. Paul's. Und St. Paul's ist ja direkt neben St. Paul's Cathedral. Und da waren Obdachloser, die haben eine Zeitung verkauft für einen Pfund. Und die heißt The Big Issue, glaube ich. Und da kommen ja tausende von Leuten dann raus. Und der stand dann da mit einer sehr selbstbewussten Stimme und hat immer gesagt, don't be shy, give it a try, The Big Issue. Und das ist genau darum, wo es geht. Ne? Also muss man sich mal vorstellen, da ist ein Obdachloser in einer der reichsten Städte, da kommen die großen Banker raus und der Typ stellt sich hin und sagt, don't be shy, give it a try. Und das kann man auch nur mal mitgeben, also hab den Mut, sozusagen diesen Schritt zu machen, den muss man machen, das ist wie ins kalte Wasser springen, das ist Nummer eins. Auf der anderen Seite muss man immer einen Ansatzpunkt haben, also was kann ich gut und was kann ich sozusagen der Firma geben, in dem Sinne, dass die sagt, okay, ich gebe dir die Chance. Und das war bei mir, sage ich mal, dieser Hintergrund. Ich hatte damals bei Arthur Andersen auch in London schon Projekte gehabt. Beispielsweise hatten wir bei einer japanischen Bank den Derivate-Unfall, wenn man so hatte, das komplette Buch gegengepreist und analysiert, zusammen, also mit Auditern. Aber die Auditor hatten halt das, sage ich mal, finanzmathematische Know-how nicht und wir haben die ganzen Derivate gegengepreist. So, und das waren Ansatzpunkte, wo dann, sagen wir mal, Nomura oder in dem Fall auch Goldman gesagt hat, okay, also dem geben wir eine Chance letztendlich. Und das war dann der Sprung gewesen, dass dann der Job natürlich ganz anders aussieht. Das merkt man auch erst dann, wenn man dann sozusagen auf dem Trading Floor ist. Und wenn man sich so ein bisschen zurückversetzt, ich meine, 2001 war eine Zeit gewesen, wo viele gesagt haben, ey, gehst du noch ins Banking? Dotcom-Bubble ist geburstet, Banker interessiert gar keinen mehr, das ist alles tot. Auch da muss man immer antizyklisch handeln. Also die sozusagen schlechtesten Zeiten sind oft die besten auch für Veränderungen, wenn man sie denn nutzen kann.
Ja, vielleicht dann auch nochmal so ein typischer Tag am Trading Floor. Wie sieht der aus? Vielleicht hat er sich ja auch nochmal verändert dann von Bank zu Bank. Du warst danach ja auch noch bei der UBS. Gab es da andere Tagesabläufe? Wahrscheinlich, wenn man an den Markt gebunden ist, dann eher nicht. Aber
doch, doch, also auch, die, sagen wir mal so, die Tagesabläufe sind vielleicht gar nicht so anders, aber die Art des Geschäftes hat sich fundamental geändert.
Ja.
Also früher war es so, also in der Zeit, wo ich angefangen habe, da haben sich Kreditderivate gerade entwickelt. Ja, also da wurden die ersten CDSs getradet, also Credit Default Swaps. Dann habe ich 2002, 2003 die ersten CDOs getradet. Werde ich nie vergessen, als ich dann den ersten also Collateralized Debt Obligation gemacht habe, was heutzutage oft fälschlicherweise als ein also Teufelszeug verteufelt wird, ist totaler Unsinn, wenn man es richtig macht. Also kann man vielleicht später nochmal zukommen, weil es eine gute Art des Risikotransfers ist. Aber das mal zur Seite. Was sich fundamental verändert hat, ist auch nach der Finanzkrise Regulierung, die Art der Geschäfte, die gemacht werden, wie man mit Kunden umgeht und so weiter und so fort. Da ist vieles Gutes passiert. Im europäischen Raum würde ich aber sagen, dass viel auch überreguliert ist und dass der Regulierer vielleicht verstehen sollte, dass er mehr über gute Incentive-Strukturen viel mehr erreicht, als nur Regulierung, die dann wieder ausarbitriert wird. Aber das ist auch ein anderes Thema. Aber dadurch hat sich die Art der Arbeit, die Art der, welche Produkte überhaupt gemacht werden, welche neuen Innovationen gemacht werden, fundamental geändert. Also ne, früher ging es sehr viel auch um ganz viele neue Innovationen, fast immer komplexere Produkte, wenn man so will. Heute geht man wieder viel mehr back to the basic. So, das ist das eine. Das andere, dieser Tag am Trading Floor, wie sieht der aus? Also erstmal ist natürlich sehr, so ein bisschen, wie sagt man, overwhelming im Englischen. Man ist auf dem Trading Floor, da ist ziemlich viel Neues. Es gibt sehr viele spezielle Charaktere auch, die man auch, solange sie Erfolg haben, machen lässt. Ne? Also es ist ein bisschen speziell, das hat sich auch geändert übrigens. Also da, sag ich mal, kann nicht mehr jeder machen, was er will. Also auch so auf dem Trading Floor rumschreien oder sonst wie was machen. Da hat man, ich glaube, dazu gelernt. Also nicht, dass ich es gemacht hätte, aber ich habe es auch erlebt, ne? Beispielsweise in der Zeit. Es ist unterschiedlich, in welchem Bereich du im Trading arbeitest. Also ob du Proprietary Trading machst, was ja heute kaum noch gibt, ob du Market Making machst, wo du sozusagen der Zwischenhändler bist, ob du Trading im Sinne machst, und das habe ich ja viel gemacht, also ich habe Prop Trading zum Teil gemacht damals noch, und Customer Trading in dem Sinne, dass wir für Kunden Produkte gemacht haben, die du aber selber dann wieder absicherst. Das heißt, du bist im Prinzip der Mittelsmann, der sozusagen, also ein Trader ist dann Risk Manager in dem Sinne.
Dann auch wieder der Schluss zu ihrem vorherigen Job bei Arthur Andersen, passt ja dann auch wieder als Risk Consultant.
Genau, du musst das Risiko und die Modelle verstehen. Was du aber sozusagen realisieren musst, ist, dass du mit Modellen nie den Markt komplett gut beschreiben kannst. Also das habe ich, ich war früher so ein bisschen in der Illusion, naja, okay, Mathematiker, Physiker, hast schon alles im Griff und so weiter und dann kannst du den Markt beschreiben. Dem ist, weiß Gott, nicht so. Wir kommen nachher nochmal zum Thema
genau,
Behavioral
Management, genau, ja.
Genau, Economics, das ist dann nochmal eine zusätzliche Dimension. So, aber dieser Tagesablauf ist dann schon sehr getaktet, weil du kommst rein, musst dir erstmal das Buch angucken, also dann ja, sozusagen Portfolio, wie sind die Risikopositionen, ist alles abgesichert, musst du neu hedgen, dann hast du Termine mit den, sag ich mal, Strukturierern oder mit den Sales-Leuten, okay, welche neuen Deals kommen rein. Du checkst aber auch mit den, sag ich mal, Quants, wir haben die also typischerweise sitzen diese, sag ich mal, quantitativen Analysten und auch Programmierer am Trading Desk, die halt, sag ich mal, die Modelle entwickeln, um dann zu sehen, okay, passt das, was müssen wir weiterentwickeln, haben wir hier Schwächen sozusagen in den Modellen etc. So, du gehst den Markt durch, was passiert draußen, ne? Also was ist makroökonomisch, aber was passiert da, also hiked die Fed jetzt wieder, also heute haben wir ja die Fed und jeder erwartet 25 Basispunkte, wenn die jetzt 50 machen oder 0, dann hat das riesen Implikationen auf den Markt. Ne? Also dass man das sozusagen, also da geht es nicht um vorherzusehen, aber eher sozusagen um Szenarien zu entwickeln und dann zu antizipieren, was dann passiert und passt, ist dein Buch dann noch sozusagen abgesichert oder nicht. Ja, und dann gibt es viel, sag ich mal, Dialog. Also das ist eine sehr, ich sag mal, dynamische Atmosphäre in dem Sinne schon, wo man sich auch erstmal dran gewöhnen muss. Also ja. Das hat bei mir bestimmt auch ein, zwei Jahre gedauert, ehe ich da so wirklich drin war. Und ehe man auch sicher und confident wird, in dem Sinne, okay, das, was du machst da, das hat irgendwo Hand und Fuß. Also ich hatte immer das Glück gehabt, dass ich immer einen Sparringspartner oder einen Ziehvater hatte. Das hat bei Define angefangen, hat sich dann bei Arto fortgesetzt und bei anderen Firmen auch, die mir immer sozusagen mit Rat und Tat zur Seite standen. Und das ist ungemein hilfreich, ehrlich gesagt.
Okay, was ich mir noch vorstellen kann, es gibt ja eigentlich immer so auch eine Performance-Pressure dann vor allem auch auf dem eigenen Portfolio. Spielt das in den Gedanken immer eine relativ große Rolle dann auch mit, wenn man sich da täglich hinsetzt und auch vielleicht dann ja, das Gespräch dann in der nächsten Woche vielleicht hat, um ja, seine Performance dann abzugleichen? Gibt es dann aber auch vielleicht Quoten, wo man sagt, ab den und dem Satz ist man dann vielleicht auch raus? Ja.
Es gibt eine Performance Pressure. Das ist ein extremely high competitive und high pressure environment. Ich habe vielleicht, weil ich aus einem ganz anderen Fachbereich kam und da irgendwie, also ich komme jetzt nicht aus einem, sag ich mal, hochwohlhabenden Elternhaus, sondern aus einem gut situierten Mittelstand, sag ich jetzt mal. Und meine Eltern haben mich maximal gefördert, aber ich wusste immer sozusagen, wo mein Zuhause ist und habe das auch nie irgendwie den Boden unter den Füßen verloren. Also ich glaube, man muss da einfach, wenn man eine gewisse Lockerheit haben, man hantiert relativ schnell mit großen Summen. Also ich habe dann, keine Ahnung, also da war ich weit unter 30, den ersten Trade mit über 1 Milliarde gemacht. Da muss man eine gewisse emotionale Distanz zu haben und das darf man sich sozusagen nicht persönlich nehmen. Das ist das eine. Das andere ist, man muss sich diesem Druck entziehen. Das kannst du aber nur, wenn du, sag ich mal, Haltung und Werte hast und sagst, okay, bis dahin und hier jetzt nicht weiter. Und das ist ein anderer Effekt, der, also das ist sicherlich da im Banking, und das war damals viel extremer als es heute ist, sehr wichtig ist, dass dort junge Leute gut gecoacht werden. Ich vergleiche das mal so ein bisschen mit, also mein Sohn spielt, hat mal Bundesliga-Fußball gespielt, geht jetzt mit dem Stipendium in die USA. In dem Bereich habe ich kennengelernt, wie, sagen wir mal, Fußballsportler, Junge, teilweise fast verheizt werden. Und wenn da nicht ein stabiles Umfeld ist, also was Freunde, Familie und so weiter angeht, dann können die auch daran zusammenbrechen. Ne? Also es sieht immer schön aus, wenn, keine Ahnung, Thomas Müller oder David Alaba oder Marek Busiala dann Erfolg haben.
Ja.
Was man nicht sieht, ist, dass einer von, sagen wir mal, 100.000 ist, die halt durchgekommen sind. Und die anderen vielleicht gar nicht so viel schlechter waren, aber aus irgendwelchen Gründen dann doch nicht durchgekommen sind. So, und das muss man vermeiden, weil das halt, also dass man da nicht sozusagen in diesem psychischen Druck, der durchaus da ist, aber den man, ich habe den nie so wahrgenommen, weil mich hat immer nicht das Geld interessiert, ehrlich gesagt, sondern die Herausforderung, okay, das ist jetzt eine interessante Sache, wie gehen wir jetzt da ran, wie können wir das Problem lösen für den Kunden, wie können wir den Deal am besten preisen, wie können wir das Risiko am besten managen.
Ja.
Und dadurch bin ich im Nachhinein wahrscheinlich viel besser damit umgegangen, als wenn man jetzt reingeht, oh, ich muss jetzt Karriere machen und du musst immer, also mich hat der Performance Review in dem Sinne nicht so interessiert. Ich glaube, wo man vorsichtig sein muss, wenn man dann in Richtung Sales oder Vertrieb geht, weil da natürlich schon nochmal eine Art anderer Druck ist, und im Trading kann ich Sachen selber steuern und beeinflussen, im Sales nur zum gewissen Maße. Und wenn man es gut macht, baut man gute Relationships mit den Kunden auf und macht dann über die Zeit sozusagen Deals. Aber das heißt nicht, dass ich jetzt immer, ne, immer mehr mache, sondern eher sozusagen lösungsorientiert arbeite. Und dann kann ich auch für mich mit Haltung und Werten da gut durchsegeln, sag ich jetzt mal.
Ja, vielleicht dann auch, um auf das Kernthema des heutigen Podcasts zu kommen, Sie sind ja dann auch du bist ja dann erstmal noch zur DWS gegangen. Wie kam der Wechsel dann hin von diesem Trading-Bereich hin zum Asset Manager?
Das war, also wenn man so will, war das auch wieder Zufall, ist jetzt vielleicht ein bisschen extrem gesagt. Wir hatten ursprünglich geplant, 2-1 mal 3 Jahre so nach London zu gehen. Und dann sind aus 3 fast 7 geworden. Meine Frau wollte dann auch wieder, also unser erster Sohn ist drüben geboren, Meine Frau wollte dann auch zurück, hatte auch eine Möglichkeit, weil damals Procta Vella übernommen hat und sie war dann im Haircare-Bereich, konnte da rüberkommen nach Deutschland. Und ich habe gesagt, okay, dann machen wir das, ne, als Familie gemeinsam, gehen wieder zurück. Das war für mich ein bisschen kultureller Schock, weil wenn du einmal in London warst und auf der Trading-Seite gearbeitet hast, dann merkst du, in Deutschland gibt es ja maximal Sales, also sagen wir Structuring und Trading-Desk, die jetzt irgendwie sophisticated Trades machen, sitzen alle in London oder Paris.
Ja.
Mittlerweile durch Brexit so ein bisschen auch in Frankfurt, aber es ist eher, sag ich mal, Vertriebsland als jetzt irgendwie ein Land, wo die Produktion auch in dem Sinne sitzt, ne, aus einer Banking-Perspektive. Und habe dann überlegt, okay, was machst du? Und habe dann in verschiedene Richtungen geschaut und fand das dann mit Asset Management eigentlich ganz interessant. Im Nachhinein war es natürlich ein doppelter Wechsel, weil A, von London nach Frankfurt und B, aus der sogenannten Sell-Side in die Buy-Side, also vom Bank, Investment Banking ins Asset Management. Im Nachhinein das Beste, was ich machen konnte, weil das ist da, wo ich meine absolute Passion und so mein Herz für habe. Letztendlich, sag ich mal, investieren, aber fiduziär für den Kunden und da einen echten Mehrwert schaffen.
Okay, und das wurde dann halt auch weiter ausgeprägt, würde ich jetzt sagen, mit der fürstlichen Kastelsbank.
Ja.
Wie bist du dann darauf aufmerksam geworden, auf diese Möglichkeit vielleicht auch und wie habt ihr dann zusammengefunden? Den Weg.
Ja, vielleicht nochmal ganz kurz sozusagen von DBS. Also ich bin ja da in der Krise hingekommen.
Ja, stimmt, ja.
Und das war dann schon sozusagen hart auf der einen Seite, aber für mich auch wieder, sag ich mal, eine sehr gute Zeit, weil ich hatte die Möglichkeit durch mein Wissen, was ich insbesondere in Kreditderivaten und im Fixed-Income-Bereich gesammelt habe, mit Leuten wie Stefan Kreuzkamp, Asoka Wörmann, der sozusagen ja leider zurücktreten musste, das ist jetzt nochmal ein anderes Thema, der war so ein bisschen mein Ziel, oder nicht, der war mein Ziehvater gewesen, wenn man so will, die gesamte Fixed-Income-Plattform zu restrukturieren bei der DBS. Und das, die meisten denken immer, oh, Krise war bei den Banken, es war auch bei den Asset-Managern Krise, das war sehr herausfordernde Zeit. Und das hat mir eine Möglichkeit gegeben, mein Wissen und mein Können zu zeigen. Und dadurch habe ich sozusagen Respekt in der DBS dann erfahren. Wir haben gesagt, nicht, da kommt jetzt ein Investmentbanker und der will jetzt hier irgendwie uns zeigen, wie es geht, sondern nee, der hat uns geholfen, der krempelt auch die Ärmel hoch, macht sich sozusagen selber dreckig und hilft uns in dem Sinne. Und als das dann vorbei war, die Krise, hat er sogar mir die Chance gegeben, sag ich mal, dieses Multi-Asset-Geschäft bei der DWS aufzubauen. Und das ging dann durch ganz verschiedene Phasen. DWS war früher hauptsächlich Retail, also Vertrieb.
Ja.
Dann wurde das institutionelle Geschäft, also DB Advisors, mit da reingemerged. Dann kam später sogar nochmal der Wealth-Bereich. Also mein Namensvetter Christian Neuting, der hat das dann mit mir zusammengeleitet weltweit. Dann wurde der Wealth-Bereich wieder rausgebracht in die Privatbank rein. Und ich habe das dann weitergeführt, sage ich mal, für als Global Head of Multi-Asset and Solutions. Das waren dann über 100 Milliarden an Assets, 60 Leute weltweit. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, ich will irgendwie wieder zurück selber investieren, selber ein bisschen näher auch am Kunden sein. Und das war der Grund, wieso ich gesagt habe, okay, ich gehe jetzt aus einem großen Unternehmen heraus. Ich wollte es sozusagen in besten Händen überlassen. Also ich glaube, die Gruppe ist weiterhin auch sehr gut und sehr erfolgreich. Habe da auch gute Leute mit hochgezogen, eigentlich super Investmentprozess aufgebaut, Innovation etc. etc. Aber ich Für mich war das dann so ein, okay, du musst was anderes machen. Und ich wollte mich eigentlich mit ein paar Freunden zusammen selbstständig machen. Also wir waren, sag ich mal, wir hatten einen klaren Plan, uns da selbstständig zu machen. Und das war jetzt nicht wegen Corona oder so, aber irgendwie kam dann der damalige Aufsichtsratsvorsitzende, den ich kannte, auf mich zu, hat mich dann mit den Fürsten zusammengebracht. Und ich habe dann offen gesagt, sozusagen, was mein Plan eigentlich ist, war eher so ein bisschen beratend für die zuständig. habe dann aber gemerkt, dass sie den mutigen Schritt gehen wollen, einer wirklichen Transformation und Neuausrichtung der Bank. Und nachdem die mich dann gefragt haben, wollen wir das nicht zusammenbringen, also sozusagen mal dein Know-how mit dem, was wir hier haben, und dann bringen wir dann noch ein paar andere Leute, das ist ja nicht nur ich alleine, sondern einige andere neue, die auch gekommen sind. Und ja, das hat mich dann gereizt, sozusagen da dorthin zu gehen und im November 2020 dort anzufangen. Ja.
Okay, sehr, sehr interessant. Vielleicht magst du dann auch einmal die Castellbank vorstellen. Was macht ihr, was unterscheidet euch vielleicht dann aber auch gerade von großen Asset Managern vielleicht wie der DWS? Ja, gerne einfach da auch Input.
Ja. Also ich gehe jetzt nicht durch die sozusagen Bilanzkennzahlen durch, aber nur mal von der Größenordnung.
Genau.
Die Bank hat ungefähr eine Bilanz von 2 Milliarden und auch Assets under Management von 2 Milliarden. So, wenn man das jetzt mal im Vergleich stellt zu, ich habe vorher ein Business mit 100 Milliarden geführt, also 50 Mal sozusagen so klein. Heißt aber nicht, dass es weniger spannend ist, ganz im Gegenteil, weil viel Assets muss nicht immer super sein, sondern es ist die Frage, was machst du damit, welchen Mehrwert kannst du damit generieren, auch insbesondere für Kunden. Die Bank ist, also erstmal gehört die Bank zwei Fürsten, das ist Fürst Ferdinand zu Castell und Fürst Ferdinand zu Castell Rüdenhausen. Das ist übrigens auch eine Besonderheit, die es fast bei keiner anderen Privatadresse gibt, die ist wirklich noch in privater Hand.
Ja.
Das ist mal Nummer eins. Sie gehört, oder zu Castell gehört nicht nur die Bank, sondern auch Wald, Wein und Landwirtschaft. Und das wird auch wirklich gelebt. Und sehr erfolgreich und nachhaltig. Also nur mal am Rande, der Fürst hat neulich ein Buch geschrieben, Der Wald für unsere Enkel, wo, und ich komme aus dem Harz, meine sozusagen Herz hängt dann in der Natur, da gibt es eine Menge, sag ich mal, Parallelen und wie dort Waldwirtschaft betrieben wird, ist echt wirklich nachhaltig und eigentlich ein Role Model, wie man es eigentlich machen kann. Insbesondere vor den Zeiten, dass wir hier Klimawandel haben und beispielsweise im Harz durch die Monokultur eine Mondlandschaft in der Zeit existiert. Es gibt im Übrigen, also ich will jetzt nicht zu sehr sozusagen springen, aber es gibt im Übrigen auch sehr viel Parallelen zwischen langfristigem Waldmanagement und langfristigem Asset Management. Also was Thema Diversifikation, Adaptation über verschiedene Zyklen oder also in dem einen Fall Wetterzyklen, im anderen ökonomische Zyklen hinweggeht, wobei Waldmanagement einen Faktor 10 an Langfristigkeit hat im Vergleich zu Asset Management. So, also da gehören sozusagen mehrere Bereiche dazu. Die Bank selber wird nächstes Jahr, also 2024, 250 Jahre alt, also hat auch eine entsprechende Historie. Sie ist die letzten Jahre, war so eine, ich sage jetzt mal, kleine Multibank gewesen, die Kredite vergeben hat, normale Zahlungsverkehr, Kredite sowohl für Private als auch für Firmenkunden, natürlich das Treasury-Geschäft hatte und eine Vermögensverwaltung. Aber es gab, und das war ja auch der Grund, wieso man gesagt hat, okay, wir brauchen da jetzt eine ganz klare Neuausrichtung, kein Differenzierungsmerkmal von der, ich sage mal, Produkt- und Vertriebsseite, außer dass man natürlich eine super Historie hat und dass man diese Unabhängigkeit hat. Und die Idee war und ist im Prinzip eine Positionierung als eine, sage ich mal, hochqualitative Privatbank, aber so als so eine Art fast Family Office, wenn man so will. Also der Begriff ist ein bisschen abgenutzt und wird auch von einer anderen Privatbank, also LGT, verwendet. Aber ich sage mal salopp formuliert, investieren wie die Fürsten. Also das, was wir da Kunden anbieten, machen wir für die Fürsten genauso. Und überhaupt nicht anders. Und du bekommst dann Zugang zu demselben Netzwerk. Also wir haben für die Fürsten zum Beispiel einen Generationenfonds aufgelegt. Der ist aber auch für die Öffentlichkeit sozusagen, also für Privatkunden zugänglich etc. Und haben dann über die Zeit, also angefangen mit mir auf der Produktseite, komplett neuen Investmentprozess, also wirklich professionell aufgesetzt, sind aus einer sehr starken Europa Lastigkeit ein echter globaler Investor geworden. Machen sowas wie Währungen, also eine eigene Assetklasse, die es auch ist. Ja. Und ich sage mal, wir sind global antizyklisch adaptiv. Also das ist so, wofür wir als Investmentprozess stehen. Und wir sind, und das ist ein wesentliches Differenzierungsmerkmal, durch diese Unabhängigkeit kann man, und ich will es jetzt nicht, also sagen wir mal, zu esoterisch formulieren, aber so eine Art Warren Buffett-Ansatz auch machen. Da geht es jetzt nicht um Value, sondern um konsistent, langfristig aktiv zu sein. Heutzutage ist es in großen Asset-Managern fast gar nicht mehr möglich, durch dieses kurzfristige Denken und die ganzen Constraints, die man hat, echt aktiv sozusagen zu handeln und auch im sozusagen aktiven Business. Also eine der größten, sage ich mal, Kritikpunkte, die ich in der Industrie als so ein Observer auch, der ich oft bin, zurückgebe, ist, wenn ihr, also ich bin fest der Überzeugung, dass man über aktives Management echt einen Mehrwert machen kann, aber dann muss man auch wirklich aktiv sein und aktiv musst du einen bestimmten Tracking Error nehmen und dann musst du die Strategie auch durchhalten können. Und das Schlimmste ist sozusagen, dann Stakeholder zu haben, die es nicht verstehen, die einen dann irgendwann ausbremsen und dann hast du, sag ich mal, ein Problem mit deiner Strategie, mit deiner Glaubwürdigkeit etc. Und dann kannst du auch nicht mehr outperformen, aber dann mach besser sozusagen ETFs. Ne? So, und das ist, glaube ich, das sind so ein paar Ansatzpunkte, wo man also ein ganz klares Differenzierungsmerkmal hat.
Okay, ja, sehr interessant. Ihr seid ja eine Privatbank, da gibt es ja große Unterschiede, die du zum Teil auch gerade schon angerissen hast, zu Universalbanken, Großbanken. Auch von der Arbeitsstruktur her, ihr habt 2 Milliarden an der Asset Management, wenn ich das so richtig verstanden habe. So, wenn man den Vergleich zieht, da hat man natürlich auch nicht so die Kapazitäten dann vielleicht auch im Vergleich. Wie bekommt ihr das hin, auch so research-technisch, aber auch dann an anderen Punkten sozusagen zum einen die gleiche Qualität, aber auch so den gleichen Research-Stuff hinzubekommen, weil ihr ja so ein sehr, sehr breites Portfolio auch an Leistungsspektrum habt, kann ich mir sehr schwer vorstellen, vielleicht auch zu viel, aber vielleicht kannst du da uns ein bisschen Input geben, wie man das...
Super Frage. Ja. In dem Zusammenhang nur eine kleine Anekdote vorneweg. Ich habe heute Morgen einen Post von Bill Gates gesehen,
ja,
der auf Gates Notes einen ganz interessanten Artikel geschrieben hat zu dem Thema AI und dass AI der zweite Game Changer ist, den er in seiner Lebenszeit erlebt hat, neben dem, also dass du so ein Screen hast und dass du sozusagen dann im Prinzip am Computer sowas wie Windows programmieren kannst. So. Und in dem Sinne, wieso sage ich das? Wir nutzen Technologie sehr effizient. Und was ich gelernt habe, ist, dass man kann natürlich super viel Analysten haben und so weiter, aber wir haben ein extrem gutes Netzwerk durch Leute wie mich, durch andere Leute, die hier arbeiten, die ein Netzwerk in der Industrie haben, also in Investmentbanken, andere Asset Manager etc. Das heißt, du kannst dort sehr effizient, sehr kostengünstig, sag ich mal, an Informationen kommen, diese austauschen auch. Ne? Also ich sag mal, the infinite power of a trusted network is much more powerful than a large institution which is inflexible. So, und ich mach's mal so ein bisschen deutlich an 2, 3 Sachen. Das eine ist, ich habe einen Data Scientist geheiert und da werden unter Umständen noch mehr kommen. Das ist relativ ungewöhnlich.
Ja.
Aber wenn man sich mal anguckt, wie Hedgefonds sozusagen erfolgreich mittlerweile laufen, also nehmen wir mal Citadel in USA, also der größte erfolgreichste, oder Bridgewater, dann ist da keiner, der keine Programmierungskenntnisse hat. Oder ganz im Gegenteil, sitzen ganz auch viele Programmierer dort. Ja. Das heißt, viel dieser Informationen, wenn sie nicht in kompletten Nischenmärkten sind, wie, ich sage es mal, vielleicht ein bisschen einfacher verständlich, Small Midcap, High Yield und so weiter, in diesen Large-Cap-Bereichen ist die Information alles zur Verfügung.
Ja.
Wir haben ein sozusagen Aktienportfolio-Strategie entwickelt, wo wir aus 3000 Aktien über so einen Multifaktor-Ansatz, also nehmen uns alle Balance-Sheet-Daten, das Ganze wird in eine Datenbank gepackt, dann gefiltert, gerankt und so weiter, die besten Unternehmen global pro Sektor oder Industry Group aussortiert und dann geht es gar nicht darum, die besten zu picken, sondern wie es oft im Finanzbereich ist, avoid the worst. Und dann geht da nochmal ein diskretionäres Overlay. Das heißt sozusagen, die Leute, die Equity-Experten sind in meinem Team, die gehen dann nochmal drüber, gucken sich nochmal Balance Sheet an, sprechen vielleicht mit dem Unternehmen und so weiter, verstehen auch das Businessmodell und dann haben wir so ein 70 Namen Aktienportfolio. Und das kann man mit einem Team von 10 Leuten ohne Probleme machen, ja, wenn man, sag ich mal, diesen Approach fährt. Da brauche ich keine 200 Analysten für, wo einer noch die Apple noch zum 100. Mal analysiert oder die Pfizer oder ja, Leon Del Basel. So, und da hat sich die Welt fundamental geändert. Und das kann man realisieren. Und wenn man das realisiert, kann man viel effizienter arbeiten. Das nur mal, also das zu dem Punkt. Es gibt noch einen anderen Punkt.
Ja.
Wir bieten zwar ein großes Spektrum an, aber wir wissen auch genau, was wir selber am besten können und was wir nicht am besten können. Ein Beispiel ist Private Equity. Private Equity ist absolut relevant, auch Venture Capital, by the way. Aber wir haben keine Private Equity Spezialisten hier. Was haben wir da deswegen gemacht? Wir haben eine Partnerschaft, also in dem Fall kann ich das sagen, als Beispiel mit der Partners Group gemacht, aus Zug, also aus der Schweiz. Eine der, wie ich finde, also A, zu uns passenden, B, langfristig, nachhaltig denkenden Private Equity Gesellschaften. Und bieten unseren Kunden zum Beispiel Private Equity an über diesen Zugang. Also das heißt, wir machen eine Due Diligence und gucken uns genau an, wer ist der Beste in dem Bereich. Und dann haben wir ein, zwei sozusagen Angebote. Dasselbe machen wir für Small Midcap, für High Yield und so weiter und nutzen das am Building Blocks. Das heißt, der Teil wird de facto outgesourced, weil es macht keinen Sinn, jetzt hier nochmal 30 Private Equity Leute anzudocken. Ich sage jetzt mal, wenn wir 20 Milliarden groß sind, ja, aber ansonsten nicht.
Ja.
So, und genau so kann man dann entsprechend auch effizient arbeiten.
Und das ganze Universalbankgeschäft, also was jetzt zum Beispiel Retail Banking angeht, also noch Konten für Kunden, die jetzt normalerweise keine Privatkunden sind, bieten Sie an aus der Tradition der Familie heraus, weil die das weiterbehalten wollen, oder wird es angeboten aus profitablen Gründen? Gleiche Frage bezüglich auch Finanzierung, die Sie ja auch noch anbieten, und auch Geschäftskunden, also Corporate.
Ja, also da ändert sich sozusagen das Bild schon signifikant, aber signifikant unabhängig von der, wie soll man sagen, von dem Wallet des Kunden, also was bringt der sozusagen zu uns. Also es ist schon Philosophie, insbesondere auch der Eigentümer, zu sagen, wir schließen jetzt nicht irgendwie Leute aus, weil sie halt weniger als 5 Millionen haben oder weniger als 1 Million, sondern ganz im Gegenteil, wir bieten sozusagen, ich sag mal, vom Studenten bis zum Milliardär, ja, sozusagen alles an. Natürlich ist das Leistungsspektrum und der Service unterschiedlich, aber das ist auch ganz normal. Ja? So, wo wir allerdings sozusagen ja, uns verändern signifikant, und ich mache es mal auch an zwei Beispielen klar, ist, wir haben alle Filialen geschlossen. Das heißt, wir haben jetzt kein Filialgeschäft in dem Sinne mehr. Aber wir haben beispielsweise auch in Bamberg eine Beratungszentrale aufgemacht. Das heißt, also wir eröffnen oder wir machen in Frankfurt hier auch, sag ich mal, ein Beratungszentrum auf, jetzt im Herbst diesen Jahres voraussichtlich. Das sind aber Beratungszentren, wo dann Kunden beraten werden in dem Sinne, was machen sie mit ihrer Vermögensanlage, ne? Oder wie kann man das umstrukturieren. Das sind ja nicht nur investmenttechnische, sondern auch vielleicht steuerrelevante Dinge, die dann im Prinzip besprochen werden etc. oder Generationenübertrag und so weiter. Das heißt, der Fokus ist schon wesentlich mehr und das wird auch noch schrittweise sozusagen fokussierter werden auf dem Bereich Vermögensverwaltung, Vermögensanlage. Das reine Kreditgeschäft in dem Sinne, dass da einer kommt, der nur noch Kreditgeschäft standalone macht und nicht mehr Vermögensverwaltung, wird, also das wird immer weniger und wird dann auch nicht mehr sozusagen da sein, aber in Kombination natürlich schon, ne? Also dass es sozusagen Vermögensanlage und Finanzierung auch als ein Angebot ist, was dann entsprechend da ist. Aber der Fokus ist viel fokussierter auf das, also wir sind in keinster Weise eine Universalbank.
Okay, vielleicht dann auch nochmal den Input zu geben. Du hattest es gerade angesprochen, so diese technische Seite auch, AI-spezifisch. Geht ihr da auch mit der Zeit sozusagen? Das ist auch gerade ein Schwerpunkt, der vielleicht gesetzt wird. Wir sehen hier ja, vielleicht eine Bankkrise, die kommt, gleichzeitig etliche andere Krisen am Laufen. Wird da jetzt ein Fokus gesetzt? Du warst in mehreren Krisen dabei. Also deine Mentality sagt ja eigentlich, eine Krise ist eigentlich eher eine Chance, eine Möglichkeit, was zu machen. Würde ich sagen, zeigt auch immer deine Vita relativ deutlich. Wie würdest du das einschätzen? Ist gerade so AI vielleicht auch so ein Steckenpferd jetzt dieser Zeit, was einem positiv aus der Krise helfen kann, gerade auch bei euch, wenn man sagt, ihr seid nicht das größte Team und dann vielleicht auch nochmal zusätzlich Data Science technisch da einen Mehrwert zu schaffen?
Also sehr gute Frage, ich würde das ein bisschen trennen.
Ja.
So, das eine ist, ich sage jetzt mal, Krise, Zeiten der exponentiellen Veränderungen, wo das Gehirn ja immer nur linear denken kann, also
ja,
auch meins. Ich kann zwar rechnen, aber nicht verstehen in dem Sinne.
Ja.
Also Beispiel mit dem Papierfalten, 1 Millimeter, wie es einmal ist, 2 Millimeter, wie oft muss ich falten, dass ein Meter oder ein Kilometer hoch ist,
ja,
10 und 20 Mal. Das kann man zwar rechnen, aber sich kaum vorstellen,
ja,
auch mein Gehirn nicht. Der Punkt ist, also zum Thema Technologie und so weiter, da passiert unheimlich viel. Ich glaube, die Banken sind relativ hinterher, wie sie das effizient nutzen. Ich gebe mal ein Beispiel von einer Bank, die jetzt nicht die beste ist, aber die sozusagen ahead of the curve ist. Morgan Stanley hat beispielsweise ChatGPT in ihr Private Wealth Management Service schon mit integriert. Ob die Kunden das dann annehmen oder nicht, das ist mal nochmal eine zweite Sache. Aber du kannst bestimmte Arten von Abfragen wahrscheinlich mindestens genauso effizient, wenn es nicht ganz komplexe sind oder ganz persönliche, über so ein System machen. Nimmt das dann jeder Kunde an? Also will er sozusagen, ich sag mal, einen Avatar gegenüber haben, der intelligent ist oder ein Mensch? Das ist eine zweite Frage. Also da werden sich viele Herausforderungen geben. By the way, halte ich das für eine Riesenchance, aber auch eine Riesengefahr, weil unsere Gesellschaft kein Framework hat, wie es damit umgeht. Also Stichwort auch Manipulation, wo sind die Grenzen und so weiter und so fort. Ne? Das ist dasselbe mit anderen Technologien. Also von daher, ich sehe es maximal positiv, aber es muss relativ schnell so ein Framework entwickelt werden. Ist ja auch vom Ethikrat jetzt ein Paper verfasst worden, aus meiner Sicht ein bisschen lang, aber also da muss was entstehen. So, die Banken müssen das nutzen, die Banken nutzen es zum Teil. Die Fintechs nutzen das beispielsweise extrem gut.
Ja.
Es gibt auch eine Menge, sagen wir mal, Hedgefonds, die Technologie extrem gut nutzen,
ja,
und so weiter. Insgesamt im Bankenbereich ist es eigentlich underutilized, was möglich ist, um auch effizienter zu sein. Ich glaube, da wird eine massive Disruption auch in den nächsten Jahren kommen. Und das wird signifikante Veränderungen für Banken bedeuten, auch Arbeitsplätze, also da muss man sich nichts vormachen. So, das ist das eine. Das andere mit der Krise, vielleicht zwei Sachen dazu. Wir, meines Erachtens, werden wir sowieso aus diesem maximalen, sag ich mal, Überschwangspfad, in dem wir waren, durch eine monetäre Expansion der Zentralbank, also das ist, sag mal, Infinite Money Printing und Fed Put und so weiter, wären wir irgendwann übergegangen in einen anderen Zyklus.
Ja.
Das ist aber erst nicht gekommen, weil wir haben Corona gemacht,
ja,
bekommen. Danach gab es Corona-Hilfen, dann ging es vom Monetären ins Fiskalpolitische,
ja,
es wurden riesige Programme aufgelegt. Wir haben dann 2021 nochmal, sag mal, Heydays gehabt, so 2022 kam dann der Year-Absturz, wenn man so will. Wir werden mit dieser Unsicherheit, manche Leute nennen es VUCA-Welt, ne, also
ja,
Volatility, Uncertainty,
ja,
und so weiter, umgehen müssen. Wir werden auch in ein Umfeld niedrigeren Wachstums gehen müssen. Wir werden so Sachen wie Circular Economy, kommen wir nicht vorbei, wenn wir Nachhaltigkeit ernsthaft nehmen, weil das ist einer der wenigen großen Hebel, ehrlich gesagt. Heißt aber auch weniger Wachstum, und dass, ich sag mal, ihr, eure Generation wahrscheinlich so den Peak auch gesehen habt. Also da muss man auch emotional, psychologisch letztendlich mit umgehen. Heißt aber am Umkehrschluss nicht, es gibt keine guten Chancen, weil gerade große Volatilität, große Veränderungen, wenn du adaptiv bist und wenn du aber auch die Ruhe bewahrst, wieder ganz große Chancen für viele eröffnen. So, und da muss man einfach sehen, okay, auf was muss ich mich fokussieren, was ist relevant, und dann kann man diese Chancen auch nutzen. Also ich glaube, dass in den nächsten 10 Jahren wir unendlich viel Möglichkeiten der Veränderung haben, aber auch auf der anderen Seite unendlich viel Herausforderungen, gesellschaftliche, politische, finanzmarkttechnische.
Ja, jetzt nochmal zurückkommt auf das reine Asset Management Geschäft der Castellbank. Also Sie unterscheiden quasi auf Ihrer Webseite nochmal gemein, glaube ich, zwischen der individuellen Vermögensverwaltung und der, also der individuellen Vermögensverwaltung auf 250.000 Euro und der Retail-Vermögensverwaltung sozusagen. Was ist da genau der Unterschied, was die Anlagestrategien und das Leistungsangebot angeht?
So, die mehrere Sachen dazu. Das erste ist, wir machen sowohl Asset Management als auch Vermögensverwaltung. Wo ist der Unterschied? Das eine ist, wenn ich sozusagen einen Fonds habe, den wir mit einem Partner, zum Beispiel der Universal Investment, dann launchen. Das ist dann ein, wenn man so will, Asset Management Produkt. Die reine Vermögensverwaltung ist dann, dass ich dem Kunden ein individuelles Depot gebe und in diesem entsprechend manage. So, das machen wir ab 250.000 Euro, was eine relativ geringe Einstiegshürde ist, hat aber damit zu tun, wie wir, und das haben wir sehr effizient aufgesetzt, dahinter das auch managen können, weil viele können das erst ab ein paar Millionen machen, wir können das viel effizienter sozusagen ab 250.000 schon anbieten, das ist eine. Darunter werden auch entsprechende Produkte angeboten und die Investmentstrategie dieser Produkte ist nicht anders als die der Produkte, die ab 250.000, aber ich sage jetzt mal, die Individualisierung dieser Strategien und diese Spezifika, die sind, da wird da eine Differenzierung letztendlich gemacht. Also das ist der Grund dafür. Ja,
also Sie bieten dann quasi Fonds an im Asset Management jetzt, wo Sie dann quasi auch Retail-Investoren investieren können ohne Probleme.
Genau.
Und die individuelle Vermögensverwaltung ist quasi dann eben nochmal individuell auf die persönliche Situation des Kunden,
genau,
angepasst. Das
Wohnungsunterschied
ist daneben.
Genau, und das hat dann auch verschiedene Stufen. Also ich sage jetzt mal, für einen semi-institutionellen Pensionsfonds, eine Stiftung hat natürlich ganz andere Anforderungen, Family Office hat wieder andere Anforderungen etc. Ja, also da gibt es auch verschiedene Strukturen und Lösungen, die dann angeboten werden.
Ja. Ja, Sie haben angegeben, quasi das, die Assets under Management verdoppeln zu wollen in den nächsten 5 Jahren. In welchem Bereich soll es am meisten stattfinden? Eher im Bereich der quasi individuellen Vermögensverwaltung, wollen Sie das Fondsvolumen deutlich erhöhen?
Also im Prinzip, also ich meine, verdoppeln ist sozusagen ist ein hoher Anspruch.
In 5 Jahren vor allem, ja.
Und ob das sozusagen jetzt in 2, 5 oder 6 Jahren passiert, darum geht es gar nicht. Der Punkt ist einfach, man muss ein klares Ziel und eine Ambition haben, weil einiges hängt natürlich auch vom Marktumfeld ab. Und ich glaube, die Chancen, Marktanteile zu gewinnen, insbesondere auch, wir haben ja das Thema Next Generation. Ich war gestern bei einer Veranstaltung, wo ich einige, sag ich mal, aus dem Next Generation Bereich getroffen haben. Es werden 3,4 Trillionen an Assets aus Unternehmerfamilien in den nächsten 5 Jahren vererbt. Das ist schon eine signifikante Summe. Wenn man da einen gewissen Anteil hat, dann lohnt sich das schon, sage ich jetzt mal. So, haben wir jetzt, natürlich ist der Fokus auf Vermögensverwaltung, aber ob das jetzt Fondsprodukte sind, ob das die Vermögensverwaltung ist, ob das zusätzliche Beratungsleistungen sind, das ist im Prinzip egal und das hängt von der Marktsituation und auch der Nachfrage ab. Also wir sind jetzt nicht so verbohrt, dass wir sagen, okay, wir machen jetzt nur auf einem Produkt, sondern ganz im Gegenteil, wir haben ein sehr fokussiertes Angebot, aber mit dem denken wir, dass wir einen echten Mehrwert machen können. Und nochmal, also ob das dann ein Fonds, eine Vermögensverwaltung oder ein Beratungsmandat ist, ist in dem Sinne eigentlich egal.
Ja, genau. Du hast ja schon das Thema Family Office angesprochen. Mhm. Aber besteht da nicht ein Interessenskonflikt ein bisschen zwischen einer unabhängigen Beratung als Privatbank im Style eines Family Offices und der Auflegung von eigenen Produkten ist man da nicht quasi eher dazu geneigt, eigene Produkte mehr zu verkaufen, logischerweise, weil man ja auch dahinter steht, wie quasi Fremdprodukte. Und das sagen ja auch viele, dass das der Hauptunterschied zwischen einem unabhängigen Family Office ist und eben einer Bank oder der Vermögensverwaltung einer Bank, dass eben ein Family Office eigentlich keine eigenen Produkte hat. Wie stehst du dazu? Wie steht die Castellbank dazu?
Also ist absolut richtig. Deswegen haben wir auch nur unsere Multi-Asset-Kernstrategien als Fonds aufgelegt. Und wir haben nur, ich sage jetzt mal, 2, 3 Spezialstrategien aufgelegt, wo wir sagen, da können wir einen echten Mehrwert sozusagen machen. weil wir ansonsten genau das vermeiden wollen, dass wir sozusagen zig eigene Produkte und die dann irgendwie da reindrücken, sondern ganz im Gegenteil wollen wir da, sag ich mal, diese Unabhängigkeit auch gewährleisten. Da, wo es Sinn macht, denken wir, da machen wir einen echten Mehrwert. Also wir haben beispielsweise als Alternative zu illiquiden Private Equity eine Strategie aufgelegt, die heißt sozusagen Global Industry Select. Also das ist, wir nennen es intern Private Equity Light. Und zwar ist das auch in Zusammenarbeit mit Experten aus dem Private Equity Bereich, wo wir im liquiden Bereich mit den entsprechenden, sagen wir mal, korrespondierenden Biases, die im Private Equity Bereich vorherrschen, also dass bestimmte Sektoren favorisiert werden, dass bestimmte Balance Sheet Faktoren favorisiert werden, im Prinzip versuchen, den Private Equity Bereich zu emulieren und das auch sehr erfolgreich, also auf einer relativen Basis zu Private Equity und damit fast 95% auf denselben, sagen wir mal, Return kommen. So, das ist was wir aufgelegt haben. Aber das sehen wir sonst nicht am Markt. Wenn wir sowas Ähnliches sonst am Markt sehen würden oder andere, die es besser machen, dann nehmen wir sozusagen die Strategie. Also das ist ganz klar die Philosophie und das auch die Antwort auf die Frage.
Und kannst du vielleicht noch ein bisschen auf die Asset-Allokation eingehen? Also welche Investments tätigen Sie als Castellbank und du quasi? Also Private Equity haben wir ja gerade schon erwähnt. Wie sieht es aus mit Alternative Investments, Agrarinvestments, Waldinvestments? Ist die Familie eh schon diversifiziert durch den eigenen Forst besitzt? Genau, Weingüter haben Sie ja schon angesprochen, Gold, also ja.
Also wir decken prinzipiell alles ab, wobei wir immer sehr sozusagen, also zwei Sachen vielleicht. Das eine ist, die Industrie hat meines Erachtens Problem, indem sie immer wieder Themen hinterher rennt und Themenfonds auflegt, also keine Ahnung, jetzt wird ein AI-Fonds aufgelegt, weil AI in ist. Dazu sage ich immer nur, price is what you pay, value is what you get. Die werden meistens dann aufgelegt, wenn die Sachen schon viel zu überteuert sind, dann kommen die ganzen Anleger rein und denken, die kaufen was Gutes, aber der Mehrwert davon ist relativ marginal, also gibt es auch zig Studien zu. Das heißt, solche Sachen machen wir fast gar nicht. Also nur bei Themen, die wirklich langfristige Relevanz haben. Insgesamt sind wir sag ich mal, komplett global aufgesetzt. Also wir können in USA, wir können in Asien, in Europa investieren. Nummer eins, Nummer zwei, wir decken alle Assetklassen ab. Da kommen natürlich sagen wir auch Sachen dazu. Also natürlich, du hast gesagt, die Eigentümer haben Wald selber physisch.
Ja.
Es gibt Überlegungen, auch Waldinvestments Anlegern zugänglich zu machen, und zwar sogar in der Kombination aus Wald, gemanagt wie MyCastell, in Kombination mit CO2-Credits, die sozusagen geharvestet werden können, wenn man so will. Das sind Möglichkeiten. Du hast das Thema Gold erwähnt, das Thema Private Equity. Aber da gehen wir dann sehr dediziert sozusagen vor und gucken uns immer, okay, A, ist die Assetklasse ein Mehrwert auf einer langfristigen Ebene? Wer sind dann, können wir mit jemandem partnern? Und was sind sozusagen die besten Partner, also sag ich mal, die weltweit oder europaweit da zur Verfügung stehen? Und können wir so Zugang letztendlich machen?
Und vertreten Sie dann auch mit Ihrem Asset Management den Ansatz des Value Investings? Oder
ich würde uns eher... Also ich hatte ja gesagt, global antizyklisch adaptiv. Auf der Aktienseite würde ich uns als, ich sag's mal, Quality Growth vielleicht bezeichnen.
Ja. Ja, also im Private Equity Bereich?
Auch als Quality Growth. Und zwar in dem Sinn, und deswegen haben wir zum Beispiel auch die Kooperation mit Partnersgruppen, die kaufen nicht zu jedem Preis auch noch im letzten Part vom Zyklus, sondern da wird lieber mal auf ein paar Prozent verzichtet. Und dafür hat man aber langfristig die Unternehmen nicht zu jedem Preis gekauft.
Ja.
Also das ist ein ganz, also was hat mal ein Kollege von mir gesagt, das ist ja ein kaufmännisches Spruch, der Ertrag wird zu großen Teilen auch im Einkauf gemacht. Und da ist eine Menge dran. Und das wird oftmals im Trading oder Investing vergessen.
Genau. Und quasi... um das Thema nochmal anzusprechen, wir sind ja jetzt hier in Frankfurt. Und ist es überhaupt wichtig, noch eine physische Nähe zum Finanzstandort Frankfurt zu haben?
Das eine ist, man braucht so ein Platz wie Frankfurt wegen Talent und, also ich mag das Wort nicht, aber War for Talent, gute Leute finden sie in guten Umgebungen. Deswegen ist auch London nach wie vor eines der besten Standorte, wo sie, sag ich mal, ein hohes intellektuelles, hohes Erfahrungsniveau im Banking-Sektor haben. Das braucht man bei ansonsten, also man, das ist jetzt gar nicht wertend gemeint, also man kriegt extrem gute, sag mal, Data Scientists oder auch Ökonomen in Würzburg, aber die sozusagen Leute mit auch Erfahrung sind natürlich in Frankfurt ein ganz anderes Kaliber als jetzt woanders. Ne? Das ist einfach so. Von daher darf man das nicht unterschätzen. Also da ist auch diese physische Präsenz hat da noch eine Relevanz. Das zweite ist, dass wir so ein bisschen diese, der Punkt Visibilität und auch, sage ich mal, als Zeichen nach draußen, dass man sagt, ne, wir sind jetzt nicht nur in Unterfranken, Bayern, Baden-Württemberg unterwegs, sondern so darüber hinaus. Und das ist der Tatsache geschuldet und dass man, sag ich mal, in einer Klientel, die jetzt hier im Rhein-Main-Gebiet ist, auch entsprechend auch einen physischen Partner bietet.
Ja, sehr interessant. Vielen, vielen Dank für die Einblicke. Vielleicht um auch nochmal abschließend den Rahmen zu spannen. Wie stellst du dir die Zukunft vor mit Castellbank, mit der Castellbank und auch gleichzeitig vielleicht auch gerade, wir haben ja Krisensituationen, wie ihr euch da positioniert habt und ja, was für einen Ausblick man da erwarten kann?
Ja, ich würde das mal so in so einen Gesamtkontext vielleicht packen. Also ich weiß nicht, ob ich das sozusagen jetzt verbal rüberbekomme. Ich sehe das immer so bildlich. Also auf der Y-Achse hat man unten Beta und oben Alpha.
Alpha.
Ne? Und Alpha ist jetzt nicht nur als Outperformance, sondern kann auch Beratungsalpha, also Mehrwert für den Kunden sein. Und dann hat man auf der, das war Y-Achse schon, und auf der X-Achse hat man links die Boutique und rechts, ich sage jetzt mal, den Amazon. So, wenn man das jetzt sich vorstellt, ne, auf diesen Quadranten, dann habe ich jetzt habe ich rechts, sagen wir mal, im Beta- bis Alpha-Bereich, wie so ein Dreieck, was nach oben spitzer wird, das ist für mich BlackRock.
Ne? Ja.
Also die sind massiv skalierbar, technology-affin, also über so ihr System wie Aladdin und so weiter. Kommen viel über Scale, Scalability, Beta, ein bisschen Alpha. Okay?
Ja.
Da ist auch eine UBS, da ist eine JP Morgan und so weiter.
Ja.
So, dann gibt es links oben eine, ich sage jetzt mal Pictet, um jetzt ein bisschen neutral zu sein, die sehr gut in der Beratung ist, aber auch Mehrwert über gute Produkte und so weiter macht. So, das ist Boutique Alpha. Alpha aber nicht nur Outperformance, sondern Alpha auch als Mehrwert. So, das ist da, wo sich auch Castell positionieren muss und auch nur kann. Das ist der einzige Weg. Alles in der Mitte, hat mir mein Berater gesagt, ist the Death Valley.
Ja,
und da gibt es eine Menge Asset- und Wealth-Manager, die sich da befinden, weil die nicht ganz klar sind, wo sie sich positionieren wollen. Haben wir genug Scale? Müssen wir noch irgendwie mehr Passive? Müssen wir mehr Assets kaufen? Oder gehen wir eher in Richtung Boutique? Und wenn du in den Zeiten nicht klar bist, also ich würde mal prognostizieren, die nächsten 10 Jahre wird es die größten Veränderungen, die es ja in anderen Industrien, wenn man sich mal Automobilindustrie anguckt, schon gab oder im Moment noch gibt, im Banking und im Asset Management geben.
Okay, ja, sehr interessant. Vielen, vielen Dank für die Einblicke. Vielleicht abschließend von dir vielleicht noch ein kleiner Tipp an Studenten, die gerade am Anfang ihres Berufslebens stehen. Oder auch Sachen, die du in deinem Berufsleben erfahren hast. Du hattest diese eine Story schon aus London erzählt. Vielleicht abschließend einmal ein kleiner Tipp. Ja.
Also don't be shy, give it a try.
Ja.
Das kann man nur immer wiederholen. Macht das, wo ihr Spaß dran habt und guckt nicht nur auf die Karriere, weil wenn ich das mache, wo ich Spaß dran habe und das gut mache, dann kommt der Rest automatisch. Also ich habe zu 80% immer nach dem Motto gelebt und mit zu 20% irgendwie nach Geld geguckt. Dass dann nachher da was rauskam, weil ich vielleicht auch zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort war, das war fast eher Zufall und das hat sich irgendwie ergeben. Also das ist extrem wichtig. Ich sehe das immer wieder bei auch sehr guten Leuten, dass sie sehr fast verbohrt sind oder verbissen sind. Und dann gibt es wieder diese anderen, ne, also eine Generation fast zwischen euch, die dann sagen, ach, ich will gar nicht so viel arbeiten und so weiter. Also natürlich muss man da die Balance finden, also das ist immer wichtig. Und ich bin jemand, der extrem darauf achtet, auch bei meinen Leuten, dass da Work-Life-Balance passt. Heißt nicht, dass man nicht die extra Mal gehen muss, aber das ist wichtig. So, und das würde ich jedem mitgeben. Das Letzte vielleicht noch, und das ist, was ich auch meinen Kindern mitzugeben, ist, realisiert, dass eure Opportunitätskosten minimal sind, wenn ihr jung seid. Das heißt, eigentlich versucht jetzt nicht nur eine Karriere sofort, was weiß ich, das Praktikum bei Goldman und dann zur Deutschen Bank oder UBS zu gehen, sondern vielleicht, also wenn derjenige, der Lust hat, auch mal ein Startup gründen, mal das, mal hier, mal was machen. Und die Amerikaner haben da so ein Wort für Failure as a Tool. Don't fail twice for the same reason, aber Failure as a Tool. Also macht was, probiert aus, weil das kann euch nachher nie jemand nehmen. Und dadurch lernst du maximal. Es gibt ein gutes Video, das sprengt jetzt den Rahmen, das Jack Ma mal in einem Interview gemacht hat, wo er genau diesen Lebenszyklus, was machst du in welchem Teil des Lebens, das kann ich nur jedem empfehlen, kann man vielleicht nachher mal einen Link packen. Also wie man nicht eine Karriere plant, das ist ja totaler Unsinn, sondern eher, was ist relevant, in welchem Teil deiner Karriere beschrieben hat, und das Ding ist wirklich spot on.
Okay, perfekt. Christian, vielen Dank für diese Insights. Dankeschön, dass wir in Frankfurt sein durften.
Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank, Moritz, Nikolaus und Max.